Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Und dann stand sie auf einmal da. Im Bademantel, die Nachbarin von unten. Die Party war gerade auf dem Höhepunkt, Silvester, kurz vor eins. Draußen war noch ordentlich Geböller, wir ordentlich am Tanzen. Irgendein sturzbesoffener Kumpel hatte die Tür einfach aufgemacht, als geklingelt hat, und mich dann aus dem Partyzimmer geholt. Ey, Paulus, da steht irgendwie eine komische Frau vor der Tür. Und da stand sie dann, im rosa Frotte-Bademantel. Irgendjemand hat die Musik leiser gemacht und alles wartete, was passiert. Und dann sagte sie, bebend: Man muss doch Mensch bleiben, drehte sich um und ging. Das war der Höhepunkt unserer bisherigen Beziehung. Meine persönliche Nervensäge war diese Frau. Unzählige Briefe, handgeschriebene Zettel, dann irgendwann auch an die Hausverwaltung. Wir sollten Pantoffeln tragen, die Blumen auf dem Balkon sollten nicht zu ihr runterwachsen, nicht so laut im Treppenhaus reden, sollten bitte Teppich in der Küche verlegen, damit der Trittschall gedämmt wird. In der Küche nicht so viele Gäste empfangen. Es hat einfach nie aufgehört. Furchtbar hartnäckig. Und das Schlimme, irgendwann war sie dann immer dabei, wenn wir uns durch die Bude bewegt haben. Unsere eigene Bude auf Zehenspitzen. Nervensägen machen anderen Menschen das Leben zur Hölle, weil sie nicht locker lassen, verbissen sind wie Pitbulls. Pain in the ass, so heißt die 100 heute. Es geht um Nervensägen, Querulanten, Nörgler. Niloufar El-Hamy ist da Redakteurin der 100 heute. Man muss ja sagen, es kommt auf den Standpunkt an, ne? Nerven kann auch gut sein.
Total. Ich denke mir manchmal so Leute, die man auf der Straße so trifft, ne, die immer anderen darauf hinweisen, dass die, keine Ahnung, aus dem Weg gehen sollen, nicht auf dem Fahrradweg, nicht die Füße hochlegen sollen in der Straßenbahn oder nicht pinkeln sollen in einem Ausgang, zum Beispiel zu Karneval vor ein paar Tagen hier in Köln passiert. Dann denke ich immer, ja, die sind anstrengend, aber manchmal würde ich gerne selber so sein, weil natürlich nervt das mich auch. Aber
es natürlich ist es ekelhaft, durch Pisspfützen gehen
voll
zu müssen.
Ja. Aber ich mache das nicht. Mhm. Vielleicht hat das auch mit Zivilcourage zu tun. Das ist ja vielleicht genau das Gleiche, oder?
Mhm. Mut.
Ja. Ja. Mut, Hartnäckigkeit. Nervig zu sein einfach. Mehr Mut, nervig zu sein.
Drei Geschichten gibt es heute Abend. In der ersten Geschichte, die wir heute haben, geht es tatsächlich um so eine richtig klassische Nervensäge, wenn man so will.
So, ne? so ein echter Querulant. Das wäre dann der Herr K. Der Herr K. hat, ich sag mal, vor 35 Jahren in der fränkischen Provinz ein Wasserschloss gekauft. Und seitdem macht er das Leben der Gemeinde, dem Behörden einfach wirklich zur Hölle, indem er kein Müllgebühren bezahlen möchte, kein Grundsteuer, und er hat natürlich seine Gründe dafür.
Dann lernen wir noch N. Royal kennen, die erste Journalistin, hartnäckig, großer Sinn für Gerechtigkeit und, wenn man den sechsten Präsidenten der USA fragen würde, eine echte Nervensäge.
Genau, und die dritte Geschichte, da geht es um Irmela Mensa-Schramm. Das ist eine Dame in Berlin, in Berlin-Rudow sogar, die seit 30 Jahren Nazi-Aufkleber und einfach richtig blöde, dumme Hetze wegmacht.
Und sie geht damit den Richtigen auf die Nerven. Das ist die 100 heute Abend am Mikro. Paulus Müller, hi!
Die Radio Wissen.
Wir alle kennen ja die unglaublichen Geschichten, in denen Menschen am Irrsinn der Bürokratie scheitern. Geschichten, in denen Paragraphen, Bestimmungen und Verordnungen eine Eigendynamik entwickeln, die Menschen in den Wahnsinn treibt. Der Wohnsitzlose zum Beispiel, der keinen Job kriegt, ohne festen Wohnsitz, aber keine Wohnung ohne Job. Die Frittenbudenbesitzerin, die eine Milliardenforderung vom Finanzamt bekommt und erstmal beweisen muss, dass sie tatsächlich nicht ganz so viel Umsatz hatte. Es gibt hunderte solcher Geschichten. Wir trauen den Behörden einiges zu, weil sie so undurchschaubar sind, so unmenschlich. In der Geschichte, die wir jetzt hören, ist alles genau andersherum. Die Behörden scheitern und verzweifeln an einem einzigen Mann. Das geht tatsächlich so weit, dass ich Mitleid bekomme. Ja, mit den Behörden, Ämtern, Verwaltung. Unzählige Beamte aus Stadt, Justiz, Land, Bund, EU müssen ihre Arbeitszeit und damit unsere Steuergelder verschwenden, weil ein einziger Mann einfach nicht locker lässt. Herr K. kämpft gegen den Rest der Welt von seinem Schloss aus. Elifee nimmt uns mit in die süddeutsche Provinz, wo diese Geschichte spielt.
So beschaulich klingt Mittelfranken zwischen Ingolstadt, Ansbach und Nürnberg, wo die Straßen so schmal sind, dass sie keine Markierung haben und selbst der Metzger ab 12:30 eine Mittagspause einlegt, wenn er alle mit Leberkässemmeln versorgt hat. Da in Mittelfranken gibt es ein verfallenes Wasserschloss, Man sieht es kaum. Es ist eingewachsen von Bäumen und Schilf und umgeben von einem Sumpf, aus dem Baumstümpfe ragen. Angeblich wohnt hier auch ein Biber. Ein Ort, so ruhig und schaurig verlassen, dass er auch als Kulisse für die unendliche Geschichte taugen würde. Und irgendwie ist es genau das, was hier passiert. Eine unendliche Geschichte. Denn wenn man sich im Ort umhört, bei den Leuten, dann ist eine Lösung nicht in Sicht.
Das löst sich, wissen in der Zwischenzeit alle Behörden, nur biologisch. Solange der ein Lebenszeichen von sich gibt, wird sich der wehren. Und jeder Beamte, jeder fürchtet ihn, scheut ihn, fasst ihn nicht mehr.
Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Das ist unvorstellbar. Ja.
Ihn, einen alten Schlossherrn in der tiefsten bayerischen Provinz, der bekannt ist für seine Eingaben, schriftliche Widersprüche und Beschwerden über jeden, wirklich jeden amtlichen Bescheid, der ihm zugeht. Und der es so seit 35 Jahren schafft, keine Steuern und Gebühren zu bezahlen und sämtliche Beamte vor sich herzutreiben. Ein fast 87-jähriger Mann, doppelter Diplom-Ingenieur auf dem Briefkopf sowie Assessor und Studienrat. Glaubt man den Behörden, also der Gemeinde Bergen, dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, dem Wasserwirtschaftsamt oder dem Amtsgericht, dann kann fast der Eindruck entstehen, dieser Schlossherr will mittels Beschwerden das ganze System in die Knie zwingen. Unser Rechtssystem. Und als würde dieses System ausgerechnet hier, an diesem Ort, mitten im Nirgendwo, vor einem alternden Schlossherrn kapitulieren.
Es ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand, gegen den Mann irgendwie vorzugehen, weil er einfach alle Möglichkeiten, die unser Rechtsstaat hat, nutzt. Mit Widersprüchen, mit Einsprüchen und Gegenklagen und wieder was der Teufel alles. Und deswegen ist er ja diese 35 Jahre so durchgekommen. Weil der konsequente Vollzug einfach nicht umgesetzt wurde. Und das möchte ich einfach vermeiden. Und da möchte ich jetzt einen Schlussstrich ziehen.
Genau. Wie in jeder guten Geschichte gibt es einen Gegenspieler.
So kann es nicht weitergehen, weil das geht einfach nicht, dass jemand seine Abgaben nicht bezahlt.
Werner Röttenbacher, der Bürgermeister der Gemeinde Bergen.
Seit 2002, es ist praktisch die dritte Periode, die ich jetzt tätig bin für die Gemeinde.
Von Werner Röttenbachers Arbeitsplatz im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Nenzlingen sind es 2 Kilometer bis zu seinem größten Problem.
Wir fahren jetzt hier vom Markt Nendlingen, wo das Verwaltungsgebäude war, zum Wasserschloss nach Sipburg. Das sind gefühlsmäßig knappe 3 Kilometer. Und hier beginnt bereits in dem Bereich, jetzt, wo wir uns befinden, die Gemeinde Bergen.
Die Gemeinde Bergen, der Werner Röttenbacher vorsteht, hat 1082 Einwohner, 4 Kirchen und eben das besagte eine Schloss im Ortsteil Süburg. Werner Röttenbacher fährt einen schwarzen BMW, trägt ein weißes Hemd unter dem roten Pullover, Schnauzer und akkurat geschnittenes, inzwischen weißes Haar. Weil Bergen so klein ist, ist Bürgermeister sein hier ein Ehrenamt. Was nicht heißt, dass es ein entspannter Job ist.
So ein Bürgermeister, so eine Kleingemeinde wie Bergen reicht aus. Das ist ein Volltagsjob. Komischerweise, jetzt versuche ich einfach den schlimmen Stress abzubauen und momentan schaut es jetzt ganz gut aus. Deswegen war ich jetzt 4 Wochen auf Kur und habe mal richtig abgeschlossen.
Einen direkten Zusammenhang zwischen diesem nötigen Kuraufenthalt und der Auseinandersetzung mit dem Schlossherrn sieht der Bürgermeister zwar nicht, aber Stress tut ihm gerade wirklich nicht gut. Nur leider...
Hier ist jetzt das sogenannte Wasserschloss Sipburg, der ehemaligen Schengen von Geiern. Und wenn man sieht, in welchem Zustand das Schloss ist, dann kann es einem Angst und Bange werden.
Kann man da eigentlich irgendwo anhalten?
Ja, wir fahren jetzt davor. Ich will es jetzt bloß einmal sehen. Und das ist jetzt praktisch die Orangerie. Hier, dieser Teil, ist ein Schlossgarten, der natürlich nicht betreten werden darf. Es ist auch ein Schild vorne bei der Einfahrt, wo dort steht, betreten verboten. Und das sehen Sie jetzt, so schaut es jetzt aus. Hier ist der Turm, der also zum Teil schon baufällig ist. Vom Eingang, dann haben Sie hier die ehemalige Scheune. Da bricht das Dach zusammen. Sehen Sie?
Mhm. Wie groß ist denn das Anwesen?
Insgesamt sind es 26 Hektar. Das ist der Schlossweiher, um den geht es auch. Und es wird halt nichts gemacht. Das Totholz fällt in den Schlossweiher. Es ist alles mehr oder weniger versumpft.
Ja, das sieht aus wie so ein Moorgebiet.
Ja, so kann man es nennen. Jetzt fahr ich mal auf die andere Seite.
Werner Röttenbacher hält mit seinem Auto nicht am Rande des Grundstücks. Er benutzt nicht einmal die verwachsene Einfahrt, um umzudrehen. Erst in sicherer Entfernung, bei einem dem Grundstück gegenüberliegenden Gasthof, bleiben wir stehen und inspizieren das Gelände. Er weiß, mit den Leuten, die hier leben, muss man vorsichtig sein. 1977 ist eine Familie in das Wasserschloss eingezogen. Nennen wir sie Familie K. So hat sie einmal die Süddeutsche Zeitung bezeichnet, die vor Jahren schon über den Fall Süburg berichtet hat. Familie K. ersteigert das Wasserschloss, das übrigens einer der ältesten Adelssitze Mittelfrankens ist. Familie K. zieht ein und Herr K. schickt die erste Beschwerde an die Gemeinde Bergen ein Jahr später. Er wähnt sich in einem Seuchengebiet.
Hier ist der sogenannte Augraben, der von Damelsfeld runterfließt. Und da gibt es immer diese Streitsachen, dass dieser Augraben, wo die Kläranlage aus Dalmansfeld, das Abwasser, das Gereinigte reinfließt, hier vorbei läuft am Schloss.
Stimmt, ein kleiner Graben mit Wasser führt direkt am Schlossweiher vorbei.
Er meint natürlich immer, dass hier das Wasser verseucht ist mit Giften, Toxinen und so weiter und versucht hier natürlich dementsprechend der Gemeinde den schwarzen Peter zuzuschieben, dass das Schloss mehr oder weniger immer schlechter wird, dass die Substanz sich verschlechtert.
Deswegen weigert sich Herr K. Grundsteuer zu bezahlen und Müllgebühren oder die Gerichtskosten, die über die Jahre angefallen sind, bei den Auseinandersetzungen mit den Behörden, die er so gut wie immer verloren hat. Werner Röttenbacher sagt, die offenen Forderungen allein von der Gemeinde, vom Landkreis und bei den Gerichten belaufen sich inzwischen zusammen auf an die 100.000 Euro, angesammelt in den vergangenen 38 Jahren. Dass die Gemeinde im Übrigen das Abwasser der Kläranlage einleiten darf, bestätigt vom Wasserwirtschaftsamt, lässt Herr K. nicht gelten. Dass es vollkommen normal ist, dass eine Kreisstraße an einem Wohnsitz vorbeiführt, auch nicht. Herr K. verfährt rigoros immer nach demselben Muster. Äußere und von anderen verschuldete Einflüsse vergiften sein Grundstück. Und Herr K. klagt. Immer wieder und gegen alles und jeden. Gegen den Landkreis, der zuständig ist für die Kreisstraße, die am Schloss vorbeiführt und damit für die Schwermetalle aus dem Verkehr, die Familie K. angeblich belasten. Gegen einen Verein, der ganz in der Nähe eine Tontaubenschießanlage betrieben hat, deren Munition angeblich eine Bleivergiftung bei der Familie von Herrn K. auslösen hätte können. Die Anlage ist inzwischen außer Betrieb. Oder gleich, Stichwort denken Sie groß, gegen die gesamte EU.
Die Petenten beschweren sich über die Europäische Kommission, den Rat, den Europäischen Gerichtshof und den Bürgerbeauftragten, die angeblich alle gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen haben. Hintergrund ist folgendes. Die Petenten besitzen und bewohnen eine Wasserburganlage aus dem 12. Jahrhundert. Sie behaupten, dass der Landkreis Weißenburg seit dem Jahr 1978 illegal gefährliche Stoffe in den zum Schloss gehörenden Feuerlöschweiher einleite, sowie diverse Giftabfälle ablagere, wodurch diverse EU-Richtlinien verletzt würden.
Oha. Und?
Die von den Petenten vorgebrachten Behauptungen sind nicht neu und wurden in der Vergangenheit schon mehrfach von der Kommission geprüft. Die Kommission hält den Standpunkt aufrecht, dass die Behauptungen der Petenten, es läge ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vor, unbegründet sind.
Ich würde schon sagen, dass ich mit einem Valerianen zu tun habe, der einfach versucht, hier Kapital draus zu schlagen aus dieser ganzen Angelegenheit. Und er probiert es einfach. Und auch wenn er 10-mal, 20-mal vor Gericht unterliegt, er wird immer weitermachen, weil er einfach das nicht einzieht, hier mit seinem Wissen und mit seinem ganzen Know-how, was er auch hat als Jurist, denke ich, oder als Mathematikprofessor im Ruhestand, dass er einfach verbissen an diese Aufgabe rangeht und das natürlich nicht aufgeben wird.
Denn das ist der Spezialtrick von Herrn K. Er weigert sich nicht nur, die Rechnungen der Behörden zu bezahlen. Er schickt auch selbst welche.
Was hat er denn jetzt da gerechnet? Überreiche ich Ihnen nachstehende Rechnung vom 1.10. bis 31.12.10 wie folgt. Für die Zeit vom 1.10. bis 31.12. ergibt sich für die Einleitung von 0,15 Kubik pro Tag und Personen folgender Betrag, dass wir jetzt da nicht durcheinander kommen.
Ich verstehe gar nichts irgendwie.
Das verstehen Sie nicht. Jahresrechnung für Nutzungsentgelt als Ausgleich für Verhinderung wirtschaftlicher Nutzung unseres Eigentums. Sie können Ihr Eigentum nicht nutzen, weil wir angeblich dieses Wasser da einleiten, dieses Abwasser.
Also er würde gern sein eigenes Wasser trinken sozusagen und kann das nicht wegen der...
Ja, das ist seine Argumentation.
Seitenlange Aufstellungen, Argumentationen und Forderungen. Die Familie von Herrn K. hat keinen Wasseranschluss, weil sie, so die Argumentation, ja Besitzer eines Schlossbrunnens ist. Das Wasser aus diesem könne sie aber, so die Beschwerde, aufgrund der angeblich eingeleiteten Gifte nicht benutzen.
Und was trinkt der Mann jetzt? Also
der trinkt jetzt Mineralwasser und da steht jetzt hier zum Beispiel jeden Tag 3x4 Liter zu je 0,45 Euro ist 5,40 Euro am Tag. Diese 3 sind die Personen. 3 Personen brauchen 4 Liter am Tag. Können Sie nur weiterzählen, weil 2 Liter nimmt er zum Waschen und 2 Liter zum Trinken. Und da setzt sich dieser Betrag zusammen. 152 Euro im Monat ergibt wieder 1.944 Euro im Jahr. Die Aufrechnung erfolgt gemäß vom 27.10.82. Und diese Rechnungen kommen sofort wieder, wenn wieder ein Gebührenbescheid von uns rausgeht, dann schickt er die Gegenrechnung.
Aber diese Rechnung, wie viel will er jetzt allein fürs Mineralwasser von Ihnen?
Da muss ich schauen, ich glaube bei den 200.000.
Plus 8% Zins. Insgesamt fordert Herr K. rund 50 Millionen Euro von der Bundesrepublik Deutschland. Die Auseinandersetzung mit dem Schlossherrn von Süburg füllt viele Ordner im Rathaus bei Werner Röttenbacher.
Es ist so viel Zeugs da, das können Sie fast nicht mehr. Ohne Rechtsanwalt geht da gar nichts. Da blicken Sie nicht mehr durch.
Deswegen hat Werner Röttenbacher eine Kanzlei engagiert.
Es sei also verfassungswidrig und würde gegen europäisches Recht verstoßen, dass er zu Zahlungen herangezogen wird.
Rechtsanwältin Silvia Meyerhuber in Ansbach. Seit 7 Jahren mit dem Fall beschäftigt und auch schon latent genervt von Herrn K. und seinen Beschwerden.
Er treibt es einfach derart auf die Spitze.
Silvia Meyerhuber soll für die Gemeinde das Geld bei Familie K. eintreiben. Endlich. Zusammen mit Bürgermeister Röttenbacher plant sie eine Zwangsvollstreckung. Heißt, aufgrund der offenen Forderungen an Familie K. soll das Wasserschloss versteigert werden. Der Erlös würde die Schulden ausgleichen und Familie K. müsste ausziehen. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und das Amtsgericht Weißenburg haben sich an dieses Verfahren drangehängt. Auch sie haben Forderungen an Herrn K. Insgesamt geht es um etwa 100.000 Euro. Mit diesem Zusammenschluss wollen die Behörden außerdem verhindern, dass Herr K. die Forderungen im letzten Moment einfach bezahlt und danach so weitermacht wie bisher. Diesmal soll es also klappen. Also genauer gesagt, irgendwann. Denn Herr K. beschwert sich schon wieder. Darüber, dass das Gutachten, das den Wert seines Schlosses schätzt, nicht rechtmäßig ist. Darüber, dass die Gemeinde nicht berechtigt ist, eine Satzung zu erlassen, die die Forderungen begründet. Und ganz generell darüber, dass das ganze Verfahren überhaupt eingeleitet wurde. Alle Einwände wurden bisher als unbegründet zurückgewiesen. Aber das hat gedauert. Und da zeigt sich, die wichtigste Waffe von Herrn K. ist Zeit.
Natürlich spielt ihm in die Hände, dass in unserem Rechtsstaat jede Eingabe, sage ich jetzt einfach mal, beantwortet werden muss in irgendeiner Form. Und wenn ein Schuldner im Rahmen eines Verfahrens eine Erinnerung oder eine Beschwerde einlegt, dann muss die zumindest als unzulässig zurückgewiesen werden. Das heißt, das Gericht muss sich damit auseinandersetzen. Und dieses Rechtsstaatsgebot, das spielt ihm in die Hände, weil er auf jeden Fall erreicht, dass sich das Verfahren ja seit Jahren verzögert. Und das ist das Überraschende dabei, dass es also tatsächlich in irgendeiner Form gelingt, nichts zu bezahlen und damit ja seit Jahren in Anführungszeichen durchzukommen.
Silvia Meyerhuber und Bürgermeister Röttenbacher sind zuversichtlich. Aber im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen will man sich lieber nicht zum laufenden Verfahren äußern. Und als ich beim Amtsgericht nachfrage, ob es denn diesmal klappen könnte mit der Versteigerung, da lacht man dann nur. So weit wäre man nämlich schon ein paar Mal gewesen. Familie K. will übrigens nicht mit mir über die Auseinandersetzung sprechen und verbittet sich jede Berichterstattung über ihre Privatsphäre. Wir sind der Meinung, wenn jemand so viele Schulden bei uns Steuerzahlern hat, dann kann man diese Geschichte schon mal erzählen und der Frage nachgehen, warum macht jemand so etwas? Silvia Meyerhuber, die Anwältin, hat mir im Gespräch gesagt, in der Welt von Herrn K. scheint einfach nie jemand irgendetwas richtig zu machen. Da stimme einfach nichts von alledem, was wir als selbstverständlich annehmen. Er hätte sogar einmal bezweifelt, dass es die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gibt, von der er aber, by the way, Geld möchte.
Ich glaube, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass es so ist, dass er da schon denkt, ihm wird da Böses angetan oder er wird ungerecht behandelt. Und er versucht sich da einfach für sich zur Wehr zu setzen.
Und Werner Röttenbacher sagt,
wer soll ihn denn beschreiben? Ein älterer Mann, der sicher intelligent ist, kann ich also schon sagen. Und wenn man seine Briefe und seine Schreiben so betrachtet, dann ist er auch, denke ich, als Jurist auf seinem Gebiet doch einigermaßen involviert, ja, kann man sagen. Und der hat, denke ich, in seinem Leben nie was anderes gemacht, wie Prozesse geführt oder gestritten mit Behörden. Und so schätze ich ihn auch ein.
Ein wirklich schlechtes Wort verliert niemand über Herrn K. Vielleicht, weil ihn eben keiner so richtig gut kennt und noch weniger versteht. Vielleicht aber auch, weil es einfach so unglaublich ist, was Herr K. tut und wie er damit durchkommt. In einem Wirtshaus in der Gegend. Niemand, der mir hier etwas über die Familie K. erzählt, möchte seinen Namen im Radio hören. Jeder kennt die Geschichten über die Briefe und die Prozesse von Herrn K. Und vor allem, jeder kennt jemanden, der schon einmal juristische Probleme oder irgendeine andere Auseinandersetzung mit den Ks hatte. Sauer, weil er im Gegensatz zu allen anderen seine Steuern nicht zahlt, ist hier aber niemand. Es ist eher ein leiser Hauch von Bewunderung, die ich den Leuten anmerke, wenn sie mir von der Familie erzählen, die offensichtlich so zurückgezogen lebt.
Der Mann ist hochintelligent. Mir hat er mal gesagt, er war Flakhelfer, als junger Kerl wahrscheinlich damals. Und das bringt er auch immer wieder bei Gerichtsverhandlungen, setzt er ab, sagt, jetzt kann er nicht mehr, ne? Weil er vielleicht doch irgendwie eine Verletzung hat. Aber er ist höchst intelligent.
Das Alter mache Herrn und Frau K. zu schaffen, höre ich. Und es gibt eine Menge Gerüchte, die man sich über die beiden erzählt, die ein bisschen nach Heldengeschichten klingen.
Er legt los, er schreibt also Briefe, 20 Seiten ist bei ihm drin. Die ersten 4 Seiten, wenn es die lesen, der Haut ist um. Na, das sind baff hoch wissenschaftlich.
Der Querulant aus dem Wasserschloss gilt also auch bei den Leuten in der Gegend als ein verwunderlicher Zeitgenosse. Aber die Geschichten über das, was er macht und darüber, wie er das System austrickst, rangieren auf einer Ebene mit der CSU oder Schafkopf hier. Sie gehören zu den Klassikern, wenn man sich zum Frühschoppen trifft. Nur Werner Röttenbacher hat bei allem Respekt keine Lust mehr auf Streit mit dem Schlossherrn. Er will das Geld für seine Gemeinde eintreiben. Er will das Wasserschloss, das der adelige Vorbesitzer früher, als Werner Röttenbacher noch ein Kind war, für Sommerfeste geöffnet hat, vor dem Verfall retten. Und am allermeisten geht es Werner Röttenbacher um Gerechtigkeit.
Ich war 33 Jahre bei der Lebensmittelüberwachung. Und ich liebe also die Rechtssicherheit, den Rechtsstaat. Und ich kann es einfach nicht begreifen, dass jemand so lange Zeit gegen das Recht verstößt und nicht dafür aufkommen muss. Und deswegen kann ich mit dem Umstand nicht leben. Da kriege ich Nerven. Und deshalb habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Da muss einer jetzt einfach einmal konsequent vorgehen gegen den.
Einen Termin für die Versteigerung des Wasserschlosses gibt es noch nicht. Und wenn man es so anschaut, leicht verfallen, eingerahmt von knorrigen Bäumen und umgeben von diesem grünen, sumpfigen Schlossweiher, dann wird klar, dass diese unendliche Geschichte hier durchaus noch ein bisschen weitergehen kann. Dieses kleine Reich, das Herr K. vor fast 40 Jahren gekauft hat, zerfällt zwar langsam vor sich hin, aber es hält ihn aus.
Herr K. gegen den Rest der Welt. Elifee hat uns mit nach Mittelfranken genommen, wo ein Schlossherr seit Jahrzehnten die Behörden nervt.
D-Radio Wissen 100.
Schaffen wir das? Das ist ja gerade die Frage, die immer wieder gestellt wird. 1 Million Flüchtlinge aufnehmen oder vielleicht sogar mehr, ihnen ein neues Zuhause bieten, sie willkommen heißen, sie ankommen lassen in Deutschland. Man braucht gar nicht so weit wegzuschauen, auf Pegida-Demos oder sowas, nur mal einen Kneipenabend am Wochenende machen und man hört, es gibt da einiges an Ängsten, an Unsicherheiten, was da im Fluss ist. Schaffen wir das? Ja klar, sagt zum Beispiel eine alte Dame in Norddeutschland, haben wir doch damals auch geschafft nach dem Krieg, als 12 Millionen Menschen auf der Flucht waren. 12 Millionen in einem Krieg, vom Krieg zerstörten Land, hat sie gesagt, das schaffen wir. Eine alte Dame, die Oma einer Autorin von uns, von der 100. Ihr merkt schon, wir sind mal kurz weg von den Querulanten und den Nervensägen. Wir sind bei unserer Weihnachtsaktion. Niloufar Elhami ist hier, denn Weihnachten am 25.12., am ersten Weihnachtstag, da soll es ums Ankommen gehen in der 100.
Genau, wir sind dann mal da, so heißt diese Aktion. Und dafür brauchen wir natürlich eure Hilfe, eure Geschichten vom Einkommen, denn es gibt ja auch wirklich genug solche Geschichten zu erzählen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Menschen zu uns kommen, nach Deutschland kommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Vertriebene aus den Ostgebieten, dann die Gastarbeiter aus der Türkei, aus Italien, die Deutschland mit aufgebaut haben in den 70ern. Dann während des Vietnamkriegs kamen die sogenannten Boat People in den 90ern, Russland, Deutsche, Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Also die Liste kann echt mit Beispielen unendlich erweitert werden.
Immer erweitert werden, genau. Und das ist ja wirklich eine beeindruckende Sache, was dann nach dem Krieg zum Beispiel passiert ist, dass es wirklich 12 Millionen Menschen waren, die da auf der Flucht waren und die nach Deutschland gekommen haben. Und das zu einer Zeit, ja, wo die Situation einfach ganz, ganz anders war, als wir sie heute erleben. Und das macht Mut. Und vielleicht kennt ihr ja Menschen, Verwandte, Freunde, die ihr habt, die angekommen sind oder die Geschichten erzählen können vom Ankommen, die dabei waren, als Leute angekommen sind.
Genau. Und aus diesen, dann könnt ihr einfach diese Interviews Sie können einfach mit diesen Menschen sprechen, mit dem Smartphone kurz aufnehmen, macht euer Interview für die 100, erzählt uns eure Geschichte, so
genau.
Heißt
es. Also es ist ja wirklich ganz simpel, ihr sprecht mit den Leuten, die was zu erzählen haben, wenn es ums Ankommen geht und haltet denen euer Handy unter die Nase, nehmt das auf und das ladet ihr dann hoch. deradiowissen.de/dasein ist die Seite, die wir dafür eingerichtet haben. Da gibt es dann auch noch mehr Infos zur Aktion, mögliche Interview, Fragen, die ihr dann stellen könnt, findet ihr auch, wenn ihr das braucht. Ja, und aus diesen wunderbaren Interviews, die ihr uns schickt, machen wir dann eine Sendung.
Genau, mit Geschichten vom Ankommen. Das wird dann am 25. Dezember, am ersten Weihnachtstag, gesendet.
Wir sind dann mal da, heißt die Aktion. Alle Infos, wie gesagt, auf deradiowissen.de/dasein. Wir sind sehr gespannt auf eure Interviews. Und gleich lernen wir hier in der 102 Menschen kennen, die ein paar Leute richtig nerven. Und es ist sogar gut so.
Deradio Wissen 100.
So ein Terrier, ne? Der lässt nicht mehr los, wenn er einmal zugepackt hat. Der Stock bleibt im Maul, egal was drumherum passiert. Da hilft kein Befehlen, kein Locken. So ein Terrier ist wie im Tunnel. Für ihn gibt es nur noch Stock. Es gibt Menschen, die sind wie Terrier. Hartnäckig, verbissen vielleicht. Sollten es sogar sein. Hartnäckigkeit sollte zum Beispiel für Journalisten dazugehören. Ist quasi Grundvoraussetzung, dass sie sich nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen Häppchen. Der Sache auf den Grund geben. Gehen, auch wenn sie dabei anderen Menschen mächtig auf die Nerven gehen. Anne Royal war so eine. Ein Pain in the ass. Eine Frau mit einer tollen Geschichte. Vera Pache war bei mir im Studio, um die Frau vorzustellen, ihre Geschichte zu erzählen.
Anne Royal gilt als erste Journalistin der USA. Das zumindest steht auf ihrem Grabstein. Also sie hat von 1769 bis 1854 gelebt. So zur groben Orientierung, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung war im Jahr 1776. Das ist also alles schon eine Weile her. Und Anne Royal soll eine kleine, runde Frau gewesen sein, mit rosigen Wangen, volles Haar und leuchtend blaue Augen. Sie war immer ordentlich gekleidet, war sehr unterhaltsam, hatte einen Sinn für Humor und hat sich gerne auch mal über andere lustig gemacht. Ihren Freunden gegenüber soll sie sehr loyal gewesen sein und sie wird auch als mutig beschrieben.
Hört sich an wie eine sympathische Frau, die man mal kennenlernen würde, mit der man auch mal ein Bierchen trinken würde. Was hat sie gemacht?
Also, um ihre Geschichte verständlich zu machen, muss ich mal ein bisschen ausholen. Anne kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und ihre Kindheit kann man sich so wirklich wie im Wilden Westen vorstellen. Ihr Vater stirbt dann, als sie 16 Jahre alt ist, und zusammen mit der Mutter wird sie dann Angestellte im Haus von William Royal. Das ist ein wohlhabender Mann, ein Major, der im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatte. Und dieser Mann, der mag Anne sehr und verschafft ihr Zugang zu Bildung. Sie darf zum Beispiel auch seine große Bibliothek benutzen.
Am Nachnamen Royal merken wir, wahrscheinlich hat sie den Mann dann geheiratet, ne?
Ganz genau, da ist Anne dann mittlerweile aber auch schon 28 Jahre alt und ihr Ehemann ungefähr doppelt so alt. Und ja, die beiden leben dann eine ganze Weile zusammen und haben es gut miteinander. Und insgesamt sind sie 15 Jahre verheiratet, als William Royal dann schließlich stirbt. Und natürlich hinterlässt er seiner Frau auch einiges in seinem Testament. Aber dann gibt es Ärger mit der Familie.
Also, sowas hat sich nicht geändert. Das war damals auch schon so.
Gab's schon immer. Die Familie kommt überhaupt nicht damit klar, dass diese Frau aus armen Verhältnissen, die ja nichts mit in die Ehe gebracht hat, jetzt den reichen William Royal beerben soll, und fechten das Testament an. Und letztlich läuft es auf einen 7-jährigen Prozess hinaus, den Anne dann tatsächlich verliert und sie bekommt so gut wie nichts.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Wenn man sich in Erinnerung ruft, du hast gerade gesagt, 15 Jahre waren die glücklich verheiratet. Was macht Anne Royal dann nach dem Tod ihres Mannes?
Also als erstes geht sie dann auf Reisen und beginnt darüber zu schreiben. Man muss vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass sie inzwischen eine gestandene Frau ist in den 40ern. Und einige Jahre später geht sie dann nach Washington, weil es gibt für sie noch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Ihr Mann hat ja schließlich im Unabhängigkeitskrieg gekämpft und deswegen hofft sie auf eine staatliche Rente für die Witwen von Kriegsveteranen.
Wieso muss sie dafür nach Washington fahren? Würde man davon ausgehen, dass sie das automatisch bekommt, wenn sie nun einfach Witwe ist?
Ja, damals im 19. Jahrhundert, da musste jede Witwe eines Soldaten persönlich nach Washington kommen und vor dem Kongress vorsprechen. Und Anne Royal fängt dann also an, sich im Politikumfeld in Washington rumzutreiben und sich für ihren Fall stark zu machen. Und so ganz klar ist es in den verschiedenen Artikeln, die ich zu ihr gelesen habe, nicht. Aber sie macht sich auch allgemein für eine Erneuerung des Gesetzes stark, das ja viele Frauen betrifft. So, und an dieser Stelle muss man aber noch mal kurz bedenken, das ist in einer Zeit, in der Frauen eigentlich noch gar nichts zu melden haben.
Ja, wahrscheinlich unvorstellbar für die Männer damals, die einflussreichen Männer, die Politiker, dass da einfach so eine Frau ankommt und sie anlabert wegen so einer Sache, ne?
Genau, so einfach geht es vor allem gar nicht, dass sie die Männer einfach anlabert. Aber sie ist hartnäckig, das lässt sich sagen. Sie setzt sich für ihre Sache ein und da gibt es eine sehr lustige Anekdote. Also Anne Royal will jetzt mit dem Präsidenten sprechen.
Mit dem US-Präsidenten,
mit
ja?
Mit dem US-Präsidenten, das war damals John Quincy Adams, der 6. Präsident der USA. Aber weil es eben nicht so einfach ist, an ihn ranzukommen, spioniert sie ihm so ein bisschen hinterher, also nur so ein bisschen. Und findet dabei heraus, dass der Präsident jeden Morgen ganz früh im Fluss hinter dem Weißen Haus badet. Nackt natürlich. Und eines Morgens folgt sie ihm dann heimlich, wartet, bis er sich ausgezogen hat und im Wasser ist, und setzt sich dann auf den Stein, auf dem er seine Klamotten abgelegt hat.
Wunderbar. Und irgendwann kommt der Präsident dann wieder aus dem Wasser raus, ja, nackig, und sieht, dass da diese Dame auf seinen Klamotten sitzt. Und was macht er?
Der kriegt natürlich einen Riesenschreck und springt gleich wieder zurück ins Wasser, weil das ist ja super peinlich, dass er da nackt einer Frau begegnet.
Der Präsident!
Der Präsident, wohlgemerkt. Und zunächst versucht er, sie dann einzuschüchtern und schimpft und droht ihr, aber Anne lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken und sagt, entweder er unterhalte sich jetzt mit ihr oder sie bleibe auf seinen Klamotten sitzen. Und dann bleibt dem Präsidenten letztlich nichts anderes übrig, als sich mit ihr und ihrem Anliegen auseinanderzusetzen. Ich habe auch gelesen, dass der Präsident ungefähr eine Stunde im Wasser ausgeharrt hat. Nur der Kopf schaut aus dem Wasser. Und so haben die beiden dann anscheinend diskutiert.
Wunderbar. Wahrscheinlich hat er schon blaue Lippen und hat gezittert. Also es hört sich so ein bisschen an, als ob die Geschichte vielleicht ein bisschen aufgeblasen war. Vielleicht auch sowas wie eine Legende ist, oder Vera?
Tja, das ist die große Frage. Ich habe die Geschichte in einem Buch gelesen. Allerdings standen da keine Quellenangaben. Dann habe ich das Internet zu Rate gezogen, weil ich die Geschichte irgendwie auch nicht so ganz glauben konnte. Und natürlich findet man viele Geschichten, verschiedene Aussagen. Es gibt einen Historiker, der ist ziemlich bekannt, Daniel Walker Howe, der beschäftigt sich genau mit dieser Zeit, in der Anne Royal gelebt hat. Und der schreibt in einem Buch, dass die Geschichte mit dem Bart zweifelhaft ist. Aber er schreibt nicht, dass sie definitiv nicht stimmt. Und in älteren Ausgaben der New York Times taucht diese Geschichte jedenfalls auch immer wieder auf.
Was heißt ältere Ausgaben?
Also 1913 gibt es einen Artikel, in dem wird zumindest über den Stein geschrieben, auf dem Anne gesessen haben soll, als sie mit dem Präsidenten gesprochen hat. Weil der Stein wurde nämlich 1913 weggeräumt, weil da irgendwas auf dem Gelände gebaut wurde oder so. Und dann hat es Proteste gegeben von Menschen, die nicht wollten, dass dieses Denkmal entfernt wird. Was auf jeden Fall belegt ist, also Anne Royal hatte Kontakt zu dem Präsidenten John Quincy Adams und der Präsident hat später tatsächlich auch Anne Royals Anliegen mit der Rente für Witwen von Kriegsveteranen unterstützt.
Also die Frau hatte einen großen Gerechtigkeitssinn, ist dafür eingetreten. Du hast ja auch am Anfang gesagt, sie war die erste Journalistin. Für was hat sie sich denn sonst noch so eingesetzt? Über was hat sie denn als Journalistin dann geschrieben?
Also sie hat viel über Machenschaften in der Politik oder Kirche geschrieben, Dinge angeklagt, die falsch gelaufen sind, Betrug, Bestechung oder so. Und sie war eine wirklich kritische Frau, hat jedes Mal, wenn irgendwo Geld verschwendet wurde, geschrieben, ah, das hätte man ja besser für Waisen, Witwen oder arme Menschen einsetzen können. Und ja, sie hat auch die Ausbeutung der amerikanischen Ureinwohner, also Indianer, angeklagt. Und sie war auch gegen Sklaverei.
Also echt eine richtige kritische Journalistin.
Eine kritische Journalistin, ja. Insgesamt hat sie mehrere Bücher veröffentlicht, Reiseberichte und einen Roman. Sie ist damals auch sehr viel gereist, war in Alabama, Baltimore, Philadelphia, New York, an vielen Orten und hat über das Land und die Menschen geschrieben.
Nun, ist das dann jetzt schon eine 50-jährige Frau oder sowas ungefähr?
Ungefähr, genau.
Sehr kritisch, hast du gesagt, tritt Leuten auf die Füße, ist hartnäckig. Dann wird die sich nicht nur Freunde gemacht haben, oder?
Nee, im Gegenteil. Also die hat sich da auch mit ziemlich einflussreichen Menschen angelegt. Vor allem gab es da einen Pfarrer, den Reverend Ezra Stiles Eli, der wollte eine starke Verbindung zwischen Kirche und Staat. Und da war Anne Royal absolut dagegen und hat das auch in ihren Büchern zum Ausdruck gebracht und hat ziemlich verächtlich über diesen Pfarrer und seine Anhänger geschrieben.
So kann man sich vorstellen, ein Pfarrer in der Zeit reagiert wahrscheinlich sehr empfindlich, wenn gerade eine Frau kommt und ihn scharf kritisiert oder sogar verächtlich über ihn schreibt. Wie sind denn er und seine Anhänger mit Anne Royal umgegangen?
Ja, die haben sie ordentlich reingelegt. Also in der Nähe von Annes Haus, also sie ist jetzt inzwischen mal wieder in Washington, hatten die ein Gebäude, in dem sie Gottesdienste abgehalten haben. Und dann haben sie angefangen, Anne Royal zu triezen. Also Kinder haben immer Steinchen an ihr Fenster geworfen. Ein Pfarrer hat immer unter ihrem Fenster laut gebetet. Und dann haben sie Gemeindemitglieder bei Anne vorbeigeschickt. Und die war natürlich schon total genervt und dachte, jetzt kommen die auch noch an, um sie zu bekehren. Und dann ist sie richtig laut geworden, hat die Kirchenmitglieder beschimpft und hat auch noch geflucht.
So, jetzt wissen wir, in den USA darf man auch heutzutage nicht fuck in der Öffentlichkeit sagen. Kann man sich vorstellen, wenn eine Frau rumflucht vor 200 Jahren, dann hat es Ärger gegeben.
Ne? Geht gar nicht, hat Ärger gegeben. Die wurde also richtig verhaftet und wegen öffentlicher Unruhestiftung und Erregung öffentlichen Ärgernisses angeklagt. Und ja, sie wurde auch verurteilt. Da gab es ein Gerichtsverfahren am 31. Juni 1829. Und die eigentlich dafür vorgesehene Strafe war dann der Ducking Chair. Das war so eine Art Kran, an dem ein Stuhl hing, auf dem saß dann der oder die Angeklagte und wurde immer wieder so ins Wasser getaucht. So eine öffentliche Zurschaustellung war das. Aber Anne Royal hatte Glück, sie ist dieser öffentlichen Zurschaustellung entkommen, weil zwei Reporter von einer Zeitung $10 für ihre Freilassung gezahlt haben. Aber aufgegeben hat sie nicht. Also 1831, zwei Jahre nach diesem Gerichtsverfahren, hat sie dann ihre eigene Zeitung gegründet, Paul Pry. Und da hat sie dann auch mit ihrer kritischen Stimme weitergemacht.
Gibt es denn irgendeine Sache, wo man sagen kann, da hat die Frau mit ihrer Hartnäckigkeit wirklich was erreicht? Hat sie was umgesetzt?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also 1848 hat der Kongress nämlich tatsächlich dieses Gesetz für Witwen von Kriegsveteranen erneuert. Und das muss man sich mal vorstellen. Da war die schon fast 80 Jahre alt. Da hat sie endlich das Geld bekommen, für das sie sich ungefähr 25 Jahre vorher eingesetzt hatte. Aber von diesem Geld hat sie dann übrigens auch nicht viel gesehen, weil das meiste die Familie ihres Mannes wieder eingesteckt hat. Und ein paar Jahre später ist sie dann schließlich auch gestorben, aber immerhin im Alter von 85 Jahren.
Anne und der nackte Präsident. Vera Pache über die erste Journalistin Anne Royal.
D-Radio Wissen 100.
Warum zum Teufel machen Sie das als 70-jährige Frau? Immer wieder rechte Schmierereien über Pinsel, Nazi-Aufkleber wegmachen. Da kommen doch eh immer neue dazu. Immer wieder. Das bringt doch nichts. Und es nimmt eh keiner wahr, so ein Hakenkreuzgekritzel an der Wand, könnte man sagen. Und den Kopf schütteln über die hartnäckige alte Dame. Oder man könnte Danke sagen. Danke, Irmela Mensah-Schramm, dass Sie das machen, dass Sie so mutig sind, sich nicht einschüchtern lassen, seit bald 30 Jahren den Hass anderer von den Wänden putzen, von Laternenfällen abkratzen, immer wieder aufs Neue. Denn eigentlich müssten wir alle das tun. Aber Wir trauen uns nicht oder sind schlicht und einfach zu faul. Dominik Schottner hat Irmela Mensah-Schramm für die 100 bei ihrer mutigen Arbeit begleitet und dabei mit ihr drüber gesprochen, wo sie den Mut hernimmt und die Geduld, den Nazis ordentlich auf den Wecker zu gehen.
Rudow, der südlichste Teil des südlichen Berliner Bezirks Neukölln. Durchgangsstadtteil, nicht Stadt, nicht Land, Reihenhäuser, Wohnburgen, U-Bahn, Bus, Edeka, Fahrschule, Tabakshop, alles ist da. Und hier sollen sie also wohnen, die Nazis?
Es ist also in einem Gebiet, wo auch nur Einfamilienhäuser sind, schmucke Gärtchen, Weihnachten, also überkitschig geschmückt. Und direkt vorm Gartentor eben die Nazi-Symbole und Nazi-Sticker.
Diese Frau gehört nicht zu den Nazis, sie ist ihr erklärter Feind, ein Stachel in ihrem Packfleisch. Irmela Mensah-Schramm, 70 Jahre alt, gebürtige Schwäbin, wohnhaft im Berliner Westen. Die ehemalige Heilpädagogin knibbelt seit fast 30 Jahren Nazi-Aufkleber von Laternenmasten und Straßenschildern ab. Sie entfernt und übermalt rechte Schmierereien, Hakenkreuze, Wikingkreuze, menschenverachtende, hingerotzte Gedanken, entstanden aus Profiliersucht, Bierseligkeit, Platzhirschmentalität. Und natürlich auch aus Hass.
Und das ist jetzt wo ich die Stelle, wo sich die Nazis immer sammeln, wenn irgendwas entsteht.
Die Stelle hier, die nennen sie Rudower Spinne, direkt am U-Bahnhof Rudow. Die Spinne ist eher so eine riesige Verkehrsinsel mit Parkplätzen, eigener Internetseite und eben diesem eindeutigen Ruf, Nazi-Treffpunkt.
Hier bin ich jeden Samstag und wenn ich Samstag nicht kann, komme ich Freitag her oder eben Montag.
Irmela Mensah-Schramm und ich gehen an einem Montag spazieren. Von glatzköpfigen, Thor Steiner tragenden Klischee-Nazis keine Spur. Es ist 12 Uhr mittags.
Ich habe schon einen gesehen, ein Aufkleber.
Aber da komme ich nicht ran. Ach. Die sind schon länger dran, aber ich habe komme nicht ran. Wenn ich wieder auf die Welt kommen darf, dann bitte ich darum, 2 Meter.
Irmela Mensah-Schramm ist so 1,70 groß und aus Mode, würde ich sagen, macht sie sich nicht allzu viel. Robuste Jeans, bequeme Schuhe, beige Jacke, lila Strickshirt. Die Haare sind grau, so eine Art wilder Merkel-Schnitt. Nur der Stoffbeutel, der fällt wirklich sofort auf. Er ist auch angegraut, aber jemand hat mit Stofffilzer draufgekritzelt gegen Nazis.
Da drüben bin ich geflogen. Hätte ich mich aufhängen können.
Es geht Richtung Nordosten, Richtung Autobahn. Ich kenne die Straße. Ab und zu fahre ich hier mit dem Rennrad durch. Wenig Ampeln, immer Vorfahrt, Konzentration auf die Straße. Was Irmela Mensah-Schramm mir heute hier zeigt, habe ich dabei aber noch nie wahrgenommen. Menschenhass in Aufkleberform. Sie greift in ihren Beutel. Darin sind Farbe, bisschen Wasser, ein Putztuch und ihr Lieblingswerkzeug, der Ceranfellschaber.
Hier ist noch einer, da steht drauf, kein Sex mit Zecken.
Der macht jetzt nass, weil da Folie drunter ist.
So. Ist er angekommen? Jetzt ist er weg.
Ein Journalist hat Irmela Mensah-Schramm mal Politputze genannt. Wie gemacht für eine Überschrift. Aber es trifft halt den Kern ihrer Arbeit nicht. Sie macht keine Politik und sie bekommt von ihr auch kein Geld. Ihre Touren bezahlt sie zu einem Großteil selbst. So wie im Sommer 2015, als sie einen Monat lang durch Deutschland tourte. 10 Bundesländer, 39 Städte. Überall, wo sie Halt machte, kratzte sie. Mehrere hundert Aufkleber in 4 Wochen. Warum macht sie das überhaupt? Stundenlang durch die Gegend laufen und Nazi-Aufkleber abkratzen. Es beginnt mit einer Busfahrt im Spätsommer 1986.
Ich musste zur Arbeit und ich sehe, bevor der Bus kam, einen Nazi-Aufkleber. Und der forderte Freiheit für Rudolf Hess. Ich war im Moment erstmal völlig konsterniert, völlig sprachlos. Handlungsunfähig, wie eine Ohrfeige habe ich das empfunden. Der Bus kommt, ich musste einsteigen, ich musste pünktlich zur Arbeit. Und drin im Bus, es hat sie mir rumort. Mensch, warum hast du denn nicht abgemacht? Habe ich mich immer wieder gefragt. Und als ich nach Hause kam, nach 10 Stunden insgesamt, gehe ich sofort zur Bushaltestelle hin, um zu gucken, ob vielleicht jemand den doch weggemacht hat. Aber denkst du, mir ist niemand zuvor gekommen. Und ich habe meinen Schlüsselbund rausgenommen und gekratzt, bis nichts mehr zu sehen war. Und ich weiß noch, ich stehe davor und habe ganz tief durchgeatmet. Och, habe ich gesagt, jetzt ist der Dreck weg. So, jetzt gehen wir hier weiter.
Okay.
Ein typischer Irmeler Mensa-Schrammsatz. Den hat sie schon öfter gesagt. So ein bisschen Legendenbildung. Aber die gestattet man ihr sofort, auch wenn es eigentlich ein bisschen nervt.
Haben Sie jetzt mitgezählt, wie viele wir schon haben? Oder Sie schon gemacht haben?
Jetzt waren jetzt drei, die ich abgemacht habe.
Ja.
Fühlen Sie sich bedroht von mir? Nö.
Eine typische Irmela-Mensa-Schramm-Szene. Sie kratzt, der Rest glotzt. Manche, die sich an diesem Nachmittag neben oder hinter uns stellen, kommentieren. Andere schütteln nur den Kopf, einige wenige nicken.
Was sind das für Leute, die Sie blöd ansprechen oder ältere,
sie sind nicht
jüngere?
Nazis. Sie sind normale Bürger, die denken, die Nazis haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Und dann antworte ich knallhart sofort: Meinungsfreiheit hat Grenzen, sie endet, wenn Hass und Menschenverachtung beginnt. So, haben die noch was zu sagen? Da geht es schon weiter.
Hey, stell dir vor, du fährst S-Bahn. Der Sitz ist etwas lädiert. Du guckst durch dreckige Scheiben, mit Filzstift beschmiert. Die üblichen Sprüche.
Anfang der 90er übermalt sie auf dem Bahnhof Berlin-Friedenau eine Schmiererei. Türken vergasen. Ein Sicherheitsmann der Bahn spricht sie an, stößt sie zu Boden. Sie fällt auf den Hinterkopf, erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und bekommt eine Anzeige des Mannes. Wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Auch sie zeigt ihn an, aber die Sache verläuft im Sande, wie so viele Anzeigen, die sie stellt. Und wie so viele Anzeigen, die gegen sie eingereicht werden.
Eine Frau steht da und fragt weiter: Hat das hier niemand gesehen? Wollen Sie sich daran gewöhnen? Lassen Sie sowas stehen? Oder wollen wir es wegwischen?
Beim Kratzen hinterlässt Irmela Mensa-Schramm manchmal auch Spuren. Vor allem, wenn die Sticker mehrfach überklebt sind. Das macht ihr zu schaffen. Rechtlich gesehen ist es ein Graubereich. Moralisch nicht.
Ich muss Ihnen das melden. Als Bürgerin bin ich verpflichtet, Ihnen zu melden. Ne? Und es gibt Polizisten, die total nett reagieren. Und ich merke, sie nehmen es an, sie nehmen es auf. Aber leider ist es in Rudow vordergründig so, dass der Polizei, und das sagen mir die Bürger auch, die jetzt mit mir sympathisieren, die sagen, die Polizei interessiert es überhaupt nicht. Die macht nichts hier. Das haben mir schon viele Leute gesagt. Ne? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, von allen LKAs mit den Adressen alles rausgesucht. Und ich habe sie alle angeschrieben. Das kann man ja wiederum im PC ganz einfach machen. Ne? Und habe sie gefragt, wer ist zuständig? Die Polizei oder wer? Und dann habe ich die Antwort bekommen, die Polizei ist also erstmal veranlasst, aufzufordern, dass das weggemacht wird. Der Eigentümer ausfindig machen und der wird aufgefordert. Macht er es nicht, dann wird eine Firma beauftragt, die auf Kosten des Hausbesitzers das entfernt.
Die Aufkleber abknibbeln könnte ja eigentlich auch die Stadtreinigung. Aber die schmeißt sie danach weg und niemand erfährt dann je, dass sie da waren. Deswegen sammelt Irmela Mensa-Schramm den Irrsinn, den sie beseitigt. Vom stumpfen Ausländer raus über Juden in die Gaskammer bis zu Goodnight Left Side. Das ist ein Aufkleber, den sogar bayerische Polizisten schon auf ihrer Ausrüstung mit sich rumgetragen haben. Alles wird fotografiert und abgeheftet in ihrer Wohnung und natürlich in ihrem Kopf.
Die Realität der multikulturellen Bereicherung war das. Kennen die alle.
Irmela Mensa-Schramm geht in Schulen, spricht mit Schülern, gibt Workshops, stiftet Nachahmer so ein bisschen zum zivilen Ungehorsam an. Und sie stellt Teile ihres Archivs aus. Mehr als 400 Mal hat sie das schon gemacht, meistens eher so im kleinen Rahmen, ohne viel Geld. In Büros wie dem von Gerrit Große, einer Abgeordneten der Linken und ehemalige Vizepräsidentin des Brandenburger Landtags.
Sie war trotz ihres Alters nie erschöpft. Sie war immer getrieben davon, das wirklich wegmachen zu müssen. Und sie hat uns irgendwo auch alle angesteckt damit. Wir haben unsere Stadt hier Oranienburg ganz anders wahrgenommen. Sie hat uns unglaublich sensibilisiert für das, was hier im öffentlichen Raum an Zeichen auch dieser Sprache zu finden war.
Hakenkreuze, Nazisprüche, Juden, Türken, Negerflüche, wischt und kratzt und schrubbt sie gründlich weg.
Menschen wie Irmela Mensa-Schramm sind für die Politik extrem wichtig. Mit ihnen kann sie sich schmücken und sie tragen das auf die Straße, was andere im Parlament predigen. Aber dabei helfen, Nee, das ginge zu weit.
Nee, das haben wir nicht gemacht. Das hat sie selber gemacht. Es sind wohl auch zum Teil Genossen von uns aus Oranienburg mitgegangen. Aber ich selber war nicht dabei bei den Aktionen.
Wird belächelt und beleidigt, angegriffen, sie beseitigt, unbeeindruckt, weiter diesen Dreck.
Also wir haben versucht, sie auszubeuten, ganz doll.
Der Dresdner Musiker Gerhard Schöne hat Irmela Menser-Schramm ein Lied gewidmet, die couragierte Frau. Und er beschreibt sie darin wie so viele, mit denen ich mich über sie unterhalte. Unbeeindruckt vom Widerspruch, beharrlich, auch ein bisschen stur. 1996 wird ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. 4 Jahre später gibt sie es zurück, weil ein CDU-Politiker es auch bekommen soll, der früher mal in der SS war. Ich teile diese Haltung. Uneingeschränkt, natürlich. Kein Fußbreit den Nazis. Aber trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, habe ich Angst, während ich mit Irmela Menser-Schramm durch die Straßen von Rudow laufe. Könnte ja sein, dass einer von denen kommt und meine Haltung auf die Probe stellt, pöbelt oder schubst. Was dann?
Ja, wenn ich wusste, dass es sehr gefährlich ist in der Umgebung, habe ich mich ein bisschen unscheinbar gemacht. Eine Aldi-Tüte einfach über meine Tasche. Mich haben sie mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig verfolgt. Die haben mir aufgelauert. Und einer der Nazis, einer in Pankow, der gilt auch als sehr gefährlich, der hat mich schon mehrfach angegriffen. Er hat mich getreten. Da muss ich halt schon ein bisschen vorsichtig sein.
Nach einer Stunde biegen wir von einer Haupt- in eine Nebenstraße ein, laufen auf einen Park zu, vorbei an noch mehr Reihenhäusern, noch mehr Müllhäuschen, noch mehr Garageneinfahrten. Alle paar Minuten hält Irmela Menser-Schramm an. In fast jeder Höhe und an fast jedem erdenklichen Ort Aufkleber rechter Gruppen.
Der dritte Weg, nationaler Widerstand, nennen die sich. NPD sowieso, JN, die Identitären, Pro Deutschland, AfD, die zähle ich durchaus dazu. Die Rechte, die ganz aggressiv auch agiert.
Bei der Bundestagswahl 2013 kam die NPD im Bezirk Neukölln, in dem Rudow liegt, auf 1,9% der Zweitstimmen, die AfD auf 4,2. Aber wenn man auf die Straße schaut, könnte man denken, Rudow sei stramm rechts.
Ist fertig.
Ein Mann schlendert auffällig nah an uns vorbei. Ich verstecke mein Mikro unter meiner Tasche. Der Typ ist ein Klassiker aus der neuen Nazi-Szene. Turnschuhe von New Balance, sportliche Jacke, Jeans mit so einer hellen Waschung, sorgfältig gelegte Haare und, wichtig, Tunnel im Ohr. Wir schauen uns kurz an, aber dann geht er weiter.
Ich wette, der hat mich gesehen und hat jetzt geguckt, was wir jetzt machen. Der ist nicht sauber und jetzt hat er sein Handy in der Hand.
Danke Gott, es gibt auf Erden Menschen, die zum Anstoß werden.
Früher war das alles mehr oder weniger Stereotyp, immer die gleichen. Auch eigentlich die Parolen, eher mehr stumpf. Was die Juden hinter sich haben, haben die Türken noch vor sich. Juden ab in den Ofen, Ofen mit FF geschrieben. Es lebe das Dritte Reich, Ausländer in die Gaskammer, hängt die Neger.
Und da ist sie. Die Antwort, wieso Irmela Menser-Schramm fast 30 Jahre lang Aufkleber knibbeln geht, trotz all der Widerstände. Sie ist nicht zynisch geworden. Nicht abgestumpft. Die Sprüche gehen ihr immer noch an die Nieren und ringen ihr Fassungslosigkeit ab.
Also heftig.
Heftiger als heute?
Heute anders. Die Schmierereien, die sind nicht so fließend hintereinander, sondern die gibt es mehr als Flashmob-Aktion. Dass sie einmal ja voll zuschlagen und massiv alles zumachen mit Nazi-Symbolen, alles, was unter Verbot steht, auch Juden raus. Und diese Sachen die habe ich auch wieder gefunden, keine Frage. Ja. Aber es ist auch wie mit den Aufklebern, die sind so subtil, hinterhältig, gemein, gleich eine Art Vielfalt. Da ist also Rassismus dahinter, da ist diese normale Ausgrenzung, da ist Faschismus dahinter. Also die verbinden die Sachen alle sehr gut, die packen das sehr gut zusammen. Auch die Nazis haben eine Vielfalt, aber eine missbrauchte Vielfalt.
Der Typ mit dem großen Ohrring taucht übrigens nicht wieder auf. Und auch sonst passiert an diesem Nachmittag zum Glück nichts. Außer, dass Rudow von ein paar Nazi-Aufklebern bereinigt wird. Aber schon am nächsten Tag kleben wieder neue Sticker dran. Ich habe nochmal nachgesehen und ich habe sie abgemacht. Irmela Menser-Schramm lebt ja schließlich auch nicht ewig.
Oder werd ich endlich brennen, mich mit Haut und Haar bekennen so wie diese couragierte Frau.
Irmela gegen Nazis. Dominik Schottner hat die Querulantin für eine gute Sache begleitet.
D-Radio Wissen 100.
Pain in the Ass, eine 100 über Nervensägen, Querulanten und Nörgler war das. Danke an Elie Fee, die uns vom Kampf des Herrn K. gegen den Rest der Welt erzählt hat. Danke an Vera Pache, die uns die erste Journalistin vorgestellt hat. N. Royal, die mit ihrer Hartnäckigkeit die Richtigen genervt und damit einiges erreicht hat. Danke an Dominik Schottner, der Irmela Mensa Schramm begleitet hat beim Entfernen von Nazi-Aufklebern und Hassschmierereien. Danke an Julia Rosch online, Max Burbach in der Technik und vielen Dank an die Redakteure der Sendung Niloufar Elhami und Wolfgang Schiller. Denkt dran, eure Geschichten übers Ankommen in Deutschland suchen wir für das 100-Spezial an Weihnachten. Alle Infos zu der Aktion findet ihr auf dradiowissen.de/dasein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wenn ihr nervt, dann bitte die Richtigen.
Dradiowissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.